Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. 75 Heldinnen, 75 rebellische und mutige Mädchen und Frauen, die werden porträtiert in dem neuen Buch Book Rebels. Da geht es um Antigone und Alice im Wunderland, um Miss Marple oder die rote Zora oder auch Katniss Everdeen aus Die Tribute von Panem und viele mehr. Über diese Heldinnen werden wir reden, gleich hier in der Lesart. Ich habe jetzt hier 75 Heldinnen auf dem Tisch, 75 Porträts von Heldinnen aus der Literatur. Die stecken alle in dem Buch Book Rebels. Das hat die Schriftstellerin Annette Pient herausgegeben und Felicitas Horst Schäfer hat dieses Buch illustriert. Und die beiden sind jetzt hier auf unterschiedlichen Wegen bei uns. Seien Sie beide willkommen.
Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Das Buch, das gehört zu einem ganzen Bücherkreis, muss man sagen, um die internationale Erfolgsreihe Rebel Girls. Und das Besondere jetzt an diesem Buch ist, dass es eben um Rebellen aus Romanen, aus Dramen, aus Märchen geht. Ein Beispiel greife ich mal raus. Es gibt auch so ein paar Märchenfiguren eben, Rotkäppchen. Wobei ich da gleich dachte, Moment, Rotkäppchen, sie wird doch vom Wolf gefressen, erst vom Jäger befreit. Also Frau Pient, inwiefern ist denn Rotkäppchen jetzt eine Rebellin?
Also da haben sie sich wahrscheinlich gerade so eine richtig untypische Rebellin herausgegriffen. Wir haben, glaube ich, einen weiten Begriff von Rebellentum entwickelt in unserem Buch. Sie begehrt ja nicht wirklich klassisch auf gegen eine Ordnung. Sie ist nicht bewaffnet, sie zettelt keine Revolution an. Aber sie entwickelt Strategien, sie überlebt, sie hält ihren Platz und ja, sie bekommt Hilfe. Aber so weit haben wir das eigentlich auch aufgefasst. Ja, also es müssen keine klassischen Kämpferinnen sein, die wir in unser Buch aufgenommen haben.
Und Felicitas Horst Schäfer, Sie haben jetzt eine tolle Zeichnung zu Rotkäppchen gemacht. Sie haben immer die ganze linke Seite gestaltet zu jedem Porträt. Und bei Rotkäppchen, da sieht man so einen riesigen Wolfskopf, der geht, füllt drei Viertel der Seite, würde ich mal sagen. Und allein sein aufgerissener Rachen, der kommt so von oben runter, geht alleine über eine halbe Seite dieser Rachen. Und dann steht so ganz klein Rotkäppchen zwischen seinen riesigen Zähnen. Und die rammt ihm aber ein Textblock mit ihrem Namen da ins Gebiss. Da ist dann Schluss mit Beißen und Fressen. Frau Horst Schäfer, wie war denn der Weg zu diesem Bild?
Ich angefangen habe mit den Illustrationen, lagen die meisten Texte noch gar nicht vor. Und ich habe bei Rotkäppchen auch erstmal an die klassische Version gedacht. Und dann aber auch im Kontext Book Rebels mir schon gedacht, dass es um eine andere Interpretation oder eine der vielen anderen Interpretationen, die es eben auch noch gibt von dem Märchen, geht, genau, und wollte das dann eben auch im Bild erzählen, diese moderne Interpretation. Das Mädchen, das sich selbst rettet und ihr Schicksal in die Hand nimmt und dem Wolf das Ding zwischen die Zähne rammt, da diesen Textblock, die sehr schön formuliert.
Ganz tolles Bild geworden.
Finde ich auch sehr stark, weil es auch zeigt, wie sozusagen die Geschichte selbst mit diesem Textblock wird zum Widerstandsmittel. Der Text wird selbst zum Widerstandsmittel, sieht man eben buchstäblich in diesem Bild. Jetzt ist interessant, dass diese ganzen Porträts dieser Rebel Girls, die haben 32 Studierende der Universität Hildesheim geschrieben, Leute, die dort kreatives Schreiben studieren. Wie ist das denn gekommen, Frau Pient? Sie sind ja die Herausgeberin, wie gesagt, dass dieses Team von jungen Leuten dieses Buch geschrieben hat.
Also die jungen Schreibenden bei uns sind sehr stark politisiert und sie stecken mich an auf meine alten Tage. Das finde ich auch sehr gut so. Und es gab den Wunsch, ein feministisches Buchprojekt zu machen. Und wir denken viel darüber nach, aus welcher Perspektive wir Geschichten erzählen, wie wir sie neu erzählen können, wie Geschichten auch so etwas wie eine politische und stärkende und ermutigende Kraft haben können. Und da kam dann die Idee auf, aber auch zusammen mit dem Verlag, der auf uns zugekommen ist, zu versuchen, in Büchern Geschichten über Mädchen zu finden, die eben andere Möglichkeiten aufzeigen und andere Räume aufmachen. Ich finde auch das Arbeiten in Gruppen wahnsinnig interessant. Und so war jetzt dann der Versuch, mit einer sehr großen Gruppe von Leuten dann diese Geschichten in Büchern zu finden und anders zu erzählen und neu zu erzählen und aufzubereiten.
Das muss ja, also mit 30 Leuten zusammenzuarbeiten und dann über 75 Texte zu reden, da sind bestimmt die Fetzen geflogen. Wir haben gar nicht den Platz, das hier so richtig auszubreiten. Aber was ich gerne wüsste, durfte sich dann jede und jeder eine Heldin aussuchen zum Porträtieren?
Ja, genau. Also die Fetzen sind eigentlich vor allem vorher geflogen, weil wir uns auch dann, wir haben uns wirklich auch als Kollektiv dann verstanden. Also nicht ich habe die Entscheidung gefällt, welche Mädchenfiguren wir aufnehmen und welche Frauenfiguren, sondern wir alle. Und Sie können sich vorstellen, dass das dann zu vielen Debatten geführt hat. Aber genau das wollte ich natürlich auch gerne. Und wir haben einfach einen unglaublich großen Pool von literarischen Figuren zusammengestellt und dann darüber diskutiert. Und erst die Figuren, die sozusagen von allen die Zustimmung bekommen haben, durften dann auch beschrieben werden. So, und das war ein ziemlich langwieriger Prozess, das kann man sich ja vorstellen.
Kann man sich vorstellen, ja, wenn so viele Leute und Temperamente zusammenkommen. Das sind jetzt also 75 Heldinnen, dahinter stecken 75 verschiedene Texte, manchmal Dramen, manchmal Märchen. Rotkäppchen hatten Sie wahrscheinlich noch irgendwie im Kopf, Frau Horst Schäfer, aber wie war das sonst? Mussten Sie jetzt im Prinzip 75 Bücher lesen und diesen krassen Aufwand treiben, um dieses Buch machen zu können?
Nee, natürlich nicht. Also ja, viele Figuren kannte ich irgendwie, sind mir schon in meinem Leben begegnet, haben mich teilweise auch sehr viel begleitet oder sehr intensiv. Zu denen habe ich eine direkte Verbindung und andere eben nicht. Teilweise waren sie mir auch ganz neu. Ich habe halt schon viel gelesen, aber eben eher so Zusammenfassungen der Texte und versucht, so die Essenz rauszukriegen. Was ist die Essenz dieser Figur in der Geschichte? Was ja nochmal was anderes ist, als was ist der Plot der Geschichte.
Ja, genau. Ja. Aber dazu taugt ja dieses Buch auch, oder? Genau, dass man sich so einen Stapel hinstellen kann von 75 Texten und sagen kann, da findet man mal andere Beschreibungen von Frauen und Mädchen als die weithin verbreiteten.
Ich hätte das Buch
gebraucht. Was ich da auch so toll finde, was ich da so toll fand an den Illustrationen, Frau Horst Schäfer, war, Sie haben jetzt gesagt, Sie haben die Essenz versucht zu finden, aber es war ja eben auch Ihre Essenz und Ihre Interpretation. Mhm. Und es gab ja oft Figuren, die schon so besetzt sind für uns auch in der Erscheinungsweise, also Pippi Langstrumpf oder so, ja. Und da mussten Sie ja dann immer auch so, oder da haben Sie eben immer auch so einen ganz eigenen Blick entwickelt auf diese Figur. Und das fand ich so ungewöhnlich.
Book Rebels, 75 Heldinnen aus der Literatur, so heißt ein neues Buch, das Annette Pehnt herausgegeben hat, das Felicitas Horst Schäfer illustriert hat. Ein Buch mit Heldinnen, rebellischen Mädchen und Frauen von Antigone und Cassandra über Alice im Wunderland, die rote Zora, Miss Marple bis in die Gegenwart. Und von Ihnen, Frau Horst Schäfer, kommt jetzt ungefähr die Hälfte des Buches, mal grob gesagt, weil immer zu jeder Geschichte ein ganzseitiges Bild von Ihnen mit in dem Buch ist. Welche Heldin hatten Sie denn sofort, zack, das Bild war sofort da und Sie wussten, was Sie machen? Gab es sowas?
Ja, schon. Also Ronja war auf jeden Fall ziemlich schnell da.
Weil die Räubertochter.
Genau, weil die mir sehr nah ist. Und da wusste ich eigentlich ziemlich schnell, wie ich die zeigen will. Also das ist ja das Tolle, dass ich jetzt für die Geschichten, die ich auch schon oft gelesen und lieben gelernt habe, irgendwie mein eigenes Bild finden durfte. Und das war sehr, sehr toll.
Ansonsten, und was wollten Sie bei Ronja zeigen?
Ja, irgendwie diesen Mut. Also das ist ja ich habe ja den Sprung über diesen, wie heißt denn das, Teufelsschlucht oder so? Ich weiß, erinnere mich gar nicht mehr an den genauen Namen, also wo die Burgen auseinander gerissen sind, gezeigt. Ja, und sie springt halt drüber und ist gerade in dem Moment, wo sie so mitten über diesem Schlund ist und auf der anderen Seite ist Birk. Und ja, irgendwie hat das für mich eine schöne Energie und ich gucke das gerne an.
Genau. Und wenn wir ans andere Ende des Spektrums gucken, bei welcher Heldin haben Sie ewig gegrübelt, bis Sie Ihr Bild gefunden haben?
Ja, Verzweiflung ist ein gutes Stichwort. Antigone, da habe ich erst mal gedacht, ach du meine Güte. Und dann habe ich total Spaß dran gehabt. Also ich habe lange gegrübelt und letzten Endes bin ich dann irgendwie, wie zeigt man was, was jemand nicht tun kann. Also sie kann ihren Bruder nicht beerdigen und verzweifelt darüber. Ja, und dafür ein Bild zu finden für etwas, was nicht da ist, ist halt irgendwie eine Herausforderung. Genau, und das habe ich dann so gelöst, dass man halt sieht, wie sie den Bildrand praktisch über ihren Bruder zieht. Also wie so ein Leichentuch oder so. Oder A fand ich auch schwierig. Aus letzten Endes ist, letztlich sind wir dem Universum egal, weil...
Das ist von wem?
David Levithan, genau, eine Figur, die jeden Tag oder jeden Morgen im Körper einer anderen Person aufwacht, in einem anderen Geschlecht, in einem anderen Alter. Dafür ein Bild zu finden, ist halt schon auch irgendwie eine Herausforderung.
Wo man für jeden Tag ein anderes Bild bräuchte, das verstehe ich. Jetzt waren das schon sehr verschiedene Helden, über die wir hier gesprochen haben. Annette Pehn, Sie haben uns ja erzählt, dass die 32 Studierenden, mit denen Sie das Buch gemacht haben, ihre Helden angeschleppt haben. Welche war denn für Sie so eine richtige Entdeckung? Sie kommen ja eben auch aus sehr verschiedenen Generationen.
Ja, genau. Und das merkt man natürlich dann sofort, weil ich auch, also für mich war zum Beispiel auch Ronja Räubertochter gesetzt und so weiter. Das sind so die, ja, die eigenen Kindheits- und Leseerfahrungen mit den Identifikationsfiguren, ne? Und was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, waren zum Beispiel Texte, die eigentlich eher Bücher zu Filmen sind. Also zum Beispiel beim Leben meiner Schwester, dieser Film, ne, wo es um den Widerstand eines Mädchens dagegen geht, dass sie als praktisch als Organspendevorrat ausgebeutet wird von ihren Eltern. Oder das Mädchen Wadja, das Fahrradfahren lernen will in Saudi-Arabien. Oder auch zum Beispiel Transgender-Figuren. George von Alex Gino. Die hatte ich, also das sind so sozusagen sehr, sehr aktuelle Figuren, die dann auch über Filme sehr bekannt geworden sind. Die wurden mir sozusagen vorgeworfen und auf die haben wir uns dann auch geeinigt. Aber die hatten auch teilweise etwas entlegenere ältere literarische Figuren, also Miss Marple zum Beispiel, ja, in einem Buch über starke Mädchen, fand ich das irgendwie eine tolle Idee, dass da auch eine alte Dame mit ihren super Kompetenzen und ihrer erfinderischen Gabe, dass sie da reinkommt. Hätte ich jetzt nie vorgeschlagen, zum Beispiel. Oder zum Beispiel Mathilda von Roald Dahl, ja. Also dieses Mädchen, das in einer furchtbaren, einengenden Familie aufwächst, aber hochbegabt ist und sich mit ihren besonderen telekinetischen Fähigkeiten da rauskatapultiert. Das kam auch von den Studierenden und so habe ich ganz viel eigentlich selber dann auch entdeckt die ganze Zeit.
Hat eigentlich weil Sie gerade Roald Dahl erwähnt haben, hat eigentlich beim Aussuchen eine Rolle gespielt, ob jetzt eine Frau oder ein Mann diese Geschichte geschrieben hat von einem rebellischen Mädchen oder einer rebellischen Frau?
Nee, eigentlich so nicht, aber wir wollten schon einige AutorInnen einfach dabei haben. Also ich hatte da so ein paar Wünsche, also ich wollte einfach ein paar von den etwas älteren AutorInnen dabei haben. Christine Nöstlinger zum Beispiel, die ich ganz toll finde, oder Gude und Pausewang, die kennt man auch nicht mehr so richtig. Das schon, und wir haben aber ansonsten da, also wir haben, würde ich sagen, versucht, relativ divers zu sein, aber man hätte auch noch viel diverser auswählen können, bestimmt, ja.
Im nächsten Buch dann ja vielleicht.
Beim nächsten Mal, genau. Ja.
Jetzt haben wir einige kennengelernt, ganz kurz, die Sie porträtieren. Ich würde Sie gerne mal noch was anderes fragen, denn heute nehmen wir Abschied symbolisch von einer sehr wichtigen Frau, die uns hier 16 Jahre lang begleitet hat, Angela Merkel, heute die offizielle Verabschiedung. Und da Sie beide sich jetzt mit so vielen eigensinnigen Frauen befasst haben, Heldinnen, Rebellen, wollte ich doch mal die Chance nutzen, Sie beide zu fragen, ist Angela Merkel eigentlich für Sie auch so eine Art Rebellin? Also jetzt vielleicht vor dem Hintergrund, wie sie die Männer-CDU aufgemischt hat, oder ist sie dafür doch zu nah an der Macht? Ich weiß jetzt nicht, wer anfangen möchte von Ihnen beiden.
Ja, also ich würde sagen, eine Rebellin ist sie jetzt wirklich nicht. Also wenn man als Rebellin jemanden bezeichnet, die irgendwie gegen die herrschende Ordnung anrennt, dann muss man ja sagen, Angela Merkel war die herrschende Ordnung für viele, viele Jahre und ist sicherlich keine Rebellin, aber einen gewissen Eigensinn würde ich ihr trotzdem attestieren und dafür habe ich sie auch immer sehr respektiert.
Und was würden Sie fragen?
Ich weiß nicht, wie meine Kollegin das sieht.
Ja, ja. Ich möchte auch nicht von einer Rebellin regiert werden, habe ich so gedacht. Und bin eigentlich ganz froh, dass ich ihr das Label nicht verpassen würde. Und ich glaube, Rebell ist auch kein 24-Stunden-Job, sondern das sind wahrscheinlich eher Momente, in denen man rebellisch ist. Und ich finde, sie hatte rebellische Momente.
Woran denken Sie da zum Beispiel?
Zum Beispiel, wir schaffen das.
Das Buch Book Rebels, 75 Heldinnen aus der Literatur, herausgegeben von Annette Pehn, mit Texten von 32 Autorinnen und Autoren, illustriert von Felicitas Horstschäfer. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, kostet 22 Euro. 75 tolle Frauen und Mädchen lernen Sie da kennen. Und Ihnen beiden danke ich sehr für den Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, vielen Dank.
Ja, danke schön.
Adventskalender.
Guten Tag, ich bin Jan Drees und verschenke dieses Jahr Trost, 4 Übungen von Hannah Engelmeier, einen popkulturell inspirierten Essay, der fragt, wie David Foster Wallace Trost im Scheitern eigener Texte fand, um wenig später eindringlich zu zeigen, warum dieser Trost allein ihn nicht dazu bringen konnte, einfach weiterzuleben. Es geht also sowohl um gelungene als auch um gescheiterte Versuche, sich selbst zu trösten, den Trost zu suchen, den Trost zu geben. Es geht um Achtsamkeit und um kindlichen Glauben, um Beschwörungsformeln und um den intellektuellen Trost beim Lesen von Adornos Minima Moralia, weil man hier und da die Gewissheit spürt, nicht allein im Recht zu sein. Auf den letzten vier Seiten beobachtet Hanna Engelmeier einen winselnden Dackel, der vom Kiosk angeleint ist, ein hilfloses Tier, das aber hochspringt, als es sein Herrchen wieder sieht. Dieser Dackel weiß nichts von unseren allzu menschlichen Versuchen, Trost zu finden, Trost zu schürfen, nichts von jener goldenen Voyager-Schallplatte, die an Bord der beiden 1977 gestarteten interstellaren Raumsonden Voyager 1 und Voyager 2 angebracht sind, unter anderem gefüllt mit Grußbotschaften und dem ersten Satz von Johann Sebastian Bachs zweitem brandenburgischen Klavierkonzert. Doch so wie wir uns zu trösten versuchen, mit der Hoffnung, irgendwann würden Außerirdische diese Schallplatte finden, also von der menschlichen Existenz erfahren, so können wir uns auch beim Lesen dieses Buchs für einen Augenblick beruhigen. Trost für Übungen schenke ich allen Freunden, die keine Beruhigung mehr finden in religiösen Ritualen, in Wiegeliedern oder kulturkapitalistischen Versprechen, also all jenen, die Ratgeberbüchern misstrauen und deshalb echte Gefährten der Trostlosigkeit brauchen. Dieser Gefährte soll während der dunklen Wintertage dieser klug meandernde, ebenso enthusiastische wie enthusiasmierende Essay von Hanna Engelmeier sein, die nach eigenen Angaben selbst im, Zitat, Zusammenfall von Schreiben, Hören, Beten, Lesen ihren Trost gefunden hat.
Jan Drees, unser Kollege, verschenkt das Buch Trost, vier Übungen von Hanna Engelmeier im Mattes und Seitz Verlag. Ist das erschienen, 200 Seiten, die kosten 20 Euro. Und übrigens war Hanna Engelmeier auch hier schon bei uns zu Gast zu einem Gespräch über dieses Buch. Das finden Sie auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wie viel Schmerz oder Trauer verträgt der Mensch? Um diese Frage geht es in einem neuen Buch von Maria Tumarkin. Maria Tumarkin ist eine australische Kulturwissenschaftlerin und Schriftstellerin. Geboren wurde sie in der Ukraine. In einem ihrer früheren Bücher hat sie über Traumascapes geschrieben, über Orte, die durch tragische Ereignisse verändert wurden. Ihr neues Buch, das heißt Gewissheiten, und das hat Joachim Hildebrandt für uns gelesen. Guten Tag, Herr Hildebrandt.
Guten Tag.
Ist das jetzt... Da es um Trauer geht, ist das ein dunkles, trauervolles Buch, das Maria Tumarkin hier geschrieben hat?
Man könnte sagen, es ist ein ermutigendes Buch, weil Tumarkin hinterbliebene Geschwister zum Reden gebracht hat, dazu offen auszusprechen, was sie gesehen, was sie empfunden haben, wenngleich ein Rätsel bestehen bleibt, warum es zu dieser Selbsttötung letztlich gekommen ist. Das ist ein düsteres Thema, womit immer verbunden ist, dass Antworten gesucht werden auf die Frage, warum Menschen letztlich den Freitod wählen.
Also sie hat mit Hinterbliebenen von Menschen, die Suizid begangen haben, gesprochen. Und von diesen Begegnungen erzählt sie, verstehe ich das richtig?
Ja, richtig. Das ist das eine. Zum anderen interviewt sie auch Anwälte oder eine Anwältin, die sich engagiert für vom Suizid bedrohte, gefährdete Personen. Und sie spricht vor allem mit Menschen, die an Depressionen leiden oder erfährt, dass diese Menschen, die sich das Leben genommen haben, an Depressionen gelitten haben, Drogen genommen haben, Enttäuschung mit Klassenkameraden oder in der Gesellschaft erlebt haben.
Und können Sie uns vielleicht eine dieser Begegnungen genauer schildern, dass wir so ein Bild davon bekommen, was das für Begegnungen sind?
Da ist zum Beispiel die 16-jährige Kathy, die Suizid begeht. Ihre Schwester Frances kann das nicht verkraften und schreibt immer wieder darüber. Am 20. Tag nach Kathys Suizid schreibt sie in einem Englischaufsatz: Den Geschmack ihres Mundes werde ich nie vergessen. Noch immer schmecke ich ihren letzten Atemzug. Aber es gibt auch eine andere ergreifende Geschichte. Sie handelt von einer Frau, die ihren Enkel entführt und am Stadtrand von Melbourne versteckt. Sie versteckt das Kind, weil sie es in Gefahr glaubte. Die Großmutter, 1945 im Warschauer Ghetto geboren, hat als Kind die Erfahrung gemacht, versteckt zu überleben und meinte nun, den Enkel auf diese Weise beschützen zu müssen.
Und was verbindet diese Geschichte von der Holocaust-Überlebenden, die ihren Enkel versteckt, mit den Suizidgeschichten? Was ist da das verbindende Element?
Ja, das verbindende Element ist, dass beide, die eine nehmen sich das Leben und die anderen sind in Gefahr. Oder es gibt Menschen, die glauben, dass jemand in Gefahr ist. Ist es viel Angst dabei bei dieser Holocaust-Überlebenden? Und es geht darum, zu überleben. Sie sagt selber von sich, ich bin ein Überlebender und mein Enkel muss ein Überlebender auch sein.
Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, schreibt ja Maria Tumakin über Suizide bei jungen Menschen eben vor allem, was ja besonders schwer erträgliche Fälle sind. Was schreibt sie denn? Sie haben es schon ein bisschen angetippt. Was schreibt sie aber über die Hintergründe und Motive, von denen sie erfährt bei diesen Begegnungen, bei diesen Gesprächen?
Mhm. Tumakin ist ja nach der 8. Klasse in der Ukraine nach Australien gekommen, mit der Familie ausgewandert und den militärischen Touch, die Besessenheit von Uniformen, die Angepasstheit nach außen, das hat sie alles in den Schulen selber mitbekommen. Und auch, dass sich Gangs gebildet haben, dass Crystal zu Discountpreisen feilgeboten wird. Hintergrund und Motive von jungen Menschen, die nicht mehr leben wollen. Tumakin hat herausgefunden, eine Forderung nach mehr Respekt im Alltag, auch ein Ausdruck von aufgestauter, grenzenloser Wut, Kulturverlust, wenn es um Menschen geht, mit Migrationshintergrund und eben diese Traumabewältigung der Holocaust-Überlebenden, die im Warschauer Ghetto aufgewachsen ist. Und über allem könnte man sagen, steht ein Fazit oder eine Erkenntnis, selbst wenn man ein privilegiertes Leben führt, macht es nicht immun davor, an der Welt, an der Wirklichkeit zu verzweifeln.
Ich denke jetzt auch die ganze Zeit an den Titel dieses Buches, denn der ist mir noch etwas rätselhaft. Das Buch heißt ja nun Gewissheiten. Und wovon Sie erzählt haben, das waren ja lauter Dinge, die in ein großes Ungewisse gehen. Was meint denn dieser Titel?
Vielleicht noch ein Wort zwischendurch zu, warum das Buch so gut lesbar ist. Ganz kurz, einfühlsam geschrieben, furchtlos und mit überraschender Leichtigkeit führt sie uns an dunkle Orte der Geschichte. Und wir spüren, dass wir selber auch gemeint sind, dass wir diese dunklen Orte auch in uns haben und aufpassen müssen, damit zurechtzukommen. Aber nur zum Titel. Immer wieder dringt in dem Buch durch, wie wichtig es sei, Hoffnung in einer Krise zu bewahren. Sie zitiert Sören Kierkegaard, ein neues Kleid steht da, steif und stramm und glänzend sei Hoffnung, dagegen sei Erinnerung ein abgelegtes Kleid, welches, so schön es ist, nicht mehr passt. Und gewiss ist, dass junge Menschen immer wieder in Gefahr kommen, Suizid zu begehen, aber gewiss ist auch, dass wir sie davor bewahren können, in diese Situation zu kommen.
Das Buch Gewissheiten von Maria Tumakin, das wurde aus dem Englischen übersetzt von Claudia Voigt. Erschienen ist es im Hansa Verlag mit 256 Seiten. 20 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Joachim Hildebrandt. Der dänische Thriller-Autor Jussi Adler-Olsen, das ist ein Phänomen, der haut einen Bestseller nach dem anderen raus. Weltweit sollen mehr als 20 Millionen seiner Bücher verkauft worden sein. Und dieses Phänomen, das schauen wir uns jetzt mal an mit dem neuesten Jussi Adler-Olsen-Roman. Natriumchlorid heißt der Roman. Ist vor kurzem erschienen, sofort auf Platz 2 der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen. Und da steht das Buch auch jetzt. Miriam C. aus unserer Lesart-Redaktion hat Natriumchlorid gelesen. Hallo.
Hallo.
Erstmal, was ist das überhaupt für ein Buch? Thriller ist schon mal klar, aber was für einer?
Genau, also vielleicht erstmal ein bisschen zur Einordnung. Das Buch ist gerade einer von vielen Kassenschlagern, die sich da oben auf den Bestsellerlisten tummeln. Pünktlich natürlich zum Weihnachtsgeschäft gibt es neue Bücher von Sebastian Fitzek, von Nele Neuhaus in den Läden und eben auch der Meister des düsteren, blutrünstigen Skandinavien-Thrillers Jussi Adler-Olsen. Der hat ein neues Buch. Natriumchlorid ist 9. Teil seiner sehr erfolgreichen Karl-Mörg-Reihe. Der Verlag hätte das Buch auch einfach Salz nennen können, aber das klingt vielleicht ein bisschen weniger spektakulär. Genau darum geht's aber. Mörg und sein Team, die ermitteln in einer Mordserie, bei der eigenartigerweise immer so ein Häufchen Kochsalz neben den Opfern drapiert wird. Das ist eine Anspielung auf Lots Frau aus der Geschichte von Sodom und Gomorra aus dem Alten Testament. Die hatte sich ja gegen Gottes Befehl noch einmal umgedreht, nachdem sie ihre sündige Heimatstadt verlassen hatte und deshalb hatte Gott sie dann bestraft und zur Salzsäule erstarren lassen. Aber als eben Mörk und seine Kollegen endlich dieses Muster von diesen fanatisch religiös motivierten, von diesen Selbstjustizmorden erkennen, da ist es natürlich fast schon zu spät für das nächste Opfer.
Und jetzt wollen wir ein bisschen über den Erfolg reden. Ist das jetzt so erfolgreich, weil es einfach zu dieser Serie von Erfolgen gehört oder warum?
Ja, also Jussi Adler-Olsen macht hier keine Experimente. Er braut mal wieder alle Zutaten zusammen, die zu so einem 0815-Thriller gehören. Es gibt jede Menge Leichen, gleich auf der ersten Seite 6. Man blättert dreimal um, kommen schon 5 dazu, inklusive toten Kleinkind. Merck muss auch selbst um eine Anklage wegen Kokainhandel fürchten. Es droht eine Abschiebung in den Irak. Es gibt vernachlässigte Kinder, sadomasochistischen Sex. Also da ist wirklich alles drauf gedonnert, was der Thriller-Baukasten so hergibt.
Ja, und wenn Sie schon sagen, 0815 Thriller, lesen sollte ich es dann nicht, oder doch?
Ja, das ist also wirklich so ein grelles Ding. Zeitweise ist das zwar ein verwirrend komplexer Fall, aber am Ende ist das nicht richtig überraschend. Auch die Ermittler, die Migranten, Rächerinnen oder die sündigen Opfer, das sind alles eher Karikaturen ihrer selbst. Also empfehlen kann ich das niemandem. Das Einzige, was mich so ein bisschen interessiert hat, war die Zeitzeugenschaft dieses Buches. Natriumchlorid spielt im Dezember 2020. Da wird auch über Dänemark gerade ein Lockdown verhängt. Und natürlich hat das auch Auswirkungen auf die Ermittlungen. Verhöre dürfen zum Beispiel zeitweise nur noch übers Telefon geführt werden. Karl Merck muss seine Mitarbeiter ins Homeoffice schicken. Ständig fummelt er sich an diesem nervigen Mund-Nase-Schutz rum. Und da fiel mir dann doch auf, während ja viele, ja nennen wir sie mal so literarische AutorInnen gerade sagen, ach für einen Corona-Roman, da brauche ich noch mehr Abstand, um drüber zu schreiben. Hat Jussi Adler-Olsen eigentlich die Pandemie hier schon mehr oder weniger selbstverständlich in seine Romanrezeptur eingebaut? Und das habe ich noch gar nicht so oft gelesen, dass auch die Fiktion zu so einem neuen Normal findet. Also wenn man sich irgendwann in 20 Jahren nochmal erinnern will, welche Auswirkungen der Mund-Nase-Schutz auf sensible zwischenmenschliche Interaktion hatte oder wie nervig es auch einfach war, dass die Bürokantine in der Pandemie immer geschlossen hatte, dann kann man vielleicht nochmal in Natriumchlorid nachlesen. Aber ich würde sagen, für Weihnachten vielleicht doch lieber ein anderes Buch verschenken.
Das sagt Miriam C. zu Natriumchlorid, dem 9. Fall für Karl Merck, der Serie von Jussi Adler-Olsen. Das Buch wurde aus dem Dänischen übersetzt von Hannes Thies, ist im DTV-Verlag erschienen. Mit deutlich über 500 Seiten, 25 Euro ist der Preis.